sind da rund um die Schafe. Es ist kalt, kein Stern am Himmel, völlig dunkel. Du siehst nicht mal die Hand vor deinen Augen. Du fröstelst, denkst ein bisschen nach, fällst fast in Schlaf. Und plötzlich kommt ein gewaltiges Licht und du siehst eine Person, wie ein Mensch aussehend, siehst du da. Der schwebt ein bisschen über der Erde und die Angst packt dich und du schüttelst fast mit deinen Händen, dein Herz rast wie wild und dann steht in der Bibel, habt keine Angst, sagt diese Person, die da schwebt, hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht von einer großen Freude für das ganze Volk, denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist Christus, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und der Himmel, der gerade noch pechschwarz war, strahlt plötzlich hell wie die Sonne oder Meer. Und da ist ein Heer von leuchtenden Wesen, plötzlich nicht nur einer, ein ganzes Heer. Und die sprechen und sie loben und sie sind keine Menschen und doch ganz menschenähnlich, schweben über dem Boden, es sind die Engel Jahwes. Und dann steht, mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Was sind das für Wesen? So ein Engel, Gabriel, kommt auch noch zu Maria und er sagt, Maria, ich bin der, der vor Gott steht. Hab keine Angst, ich bin der, der unmittelbar vor Gott steht. Darum die Frage heute, was wäre anders, wenn wir auch so nahe bei Gott wären? Wir müssen hier ein bisschen Geschichte aufrollen. Vom Ende vom Alten Testament bis zum Beginn des Neuen Testaments liegen 400 Jahre. Und über diese 400 Jahre wissen wir jetzt biblisch gesehen eigentlich nichts. Es gibt keine Prophetien, es kommen keine Engel, wir wissen zumindest nichts davon. Gott spricht nicht, einfach 400 Jahre Stille. Und dann beginnt's. Ein Engel erscheint Maria und sagt, hab keine Angst. Ein Engel erscheint Zacharias und Zacharias ist stumm. Ein Engel kommt zu den Hirten und sagt, habt keine Angst. Weihnachten und Engel gehören zusammen. 400 Jahre nichts, es kommt Weihnachten, ein Engel nach dem anderen. Weihnachten und Engel gehören zusammen. So ganz nebenbei. Wisst ihr, wenn die Engel zur Schule gehen, am ersten Tag, was die lernen müssen? Den Satz, hab keine Angst. Weil das kommen dauernd. Wenn ein Engel auftaucht, muss er fast immer sagen, hey, hab keine Angst. Also sagt etwas über die Engel aus. Und bei uns sind so Weihnachten-Engel, da sehen Engel etwa so aus. So kleine, herzige Babys mit Flügel. Ist ehrlich gesagt nicht genau das, was die Bibel so sagt über Engel. Ein Beispiel, Sodom und Gomorra sind diese zwei Städte, die überhaupt nicht nach Gottes Willen gelebt haben, die haben sich aufgelehnt. Zwei ganze Städte, es braucht einen einzigen Engel und er legt die beiden Städte in Schutt und Asche. Nur ein Engel. Da ist nichts mit kleinen Babys und Flügelchen. Das sind gewaltige Krieger mit Macht, die einfach alles umhauen. Und wenn du sie siehst, sagen sie zuerst, hey, hab keine Angst, weil sie zuerst mal Angst einjagen. 300 Mal kommen in der Bibel Engel vor. Und nirgends steht, dass sie Flügel haben. Nirgends. Das haben wir irgendwann dann mal erfunden. Das heißt, es kann sein, dass sie Flügel haben, aber zumindest steht es nicht, dass sie Flügel haben. Einfach so dazu. Und der Name Angelos in Griechisch heißt Bote. Also die Engel haben grundsätzlich zwei Aufgaben in der Bibel. sie bringen Botschaften und sie machen so Spezialaktionen, oder sind so Special-Einheit. Petrus bringen sie aus dem Gefängnis, wenn Daniel im Feuer sitzt, kommen Engel dazu und beschützen sie, oder sie bringen auch mal zwei Städte in Schutt und Asche. Hey, weiß jemand, wie viele Engel es gibt? So in etwa, plus, minus, zwei, drei? 10.000 sagst du, genau. In der Bibel steht, Zehntausende mal 10.000 plus 1.000 mal 1.000. Ob diese Zahl ganz genau ist, aber Zehntausende mal 10.000 gibt schon mal 100 Millionen und dann 1.000 mal 1.000 auch noch eine Million. Also es gibt mindestens 101 Millionen Engel, mindestens. Aber 10.000 mal 10.000 können auch einiges mehr sein. Jetzt, das mit den Engeln ist ja relativ bekannt. Von Engeln hören wir viel, aber ich habe euch versprochen, es geht um spezielle Kreaturen. Und darum gehen wir jetzt sehr, sehr schnell zu den Cherubimen. Weil ich würde fast eine Wette abschließen, über Cherubime wisst ihr nicht so viel oder nicht so viel wie über Engel. Jetzt mal ganz ehrlich, bevor ihr diesen Predigtitel gelesen habt, wer von euch hat schon mal von Cherubimen gehört? Steckt mal auf. Doch schon mehr als 5, das ist schon mal gut, beruhigt mich. Und jetzt wird es schwierig. Wer denkt, dass Cherubime Flügel haben? Also schon mal nicht mehr so viele, aber doch schon einige. Wir werden es nachher noch sehen. Weiß jemand, was die Aufgabe von Cherubimen ist? Darf mal rein. Lauter noch. Anbeten, genau, da sind wir schon ganz, ganz nahe. Genau, sehr gut. Jetzt tauchen wir richtig so in die Geschichte ein, wie das so ein bisschen war. Grundsätzlich haben wir ja zwei Bereiche oder zwei Räume. Wir sehen hier unten, sehen wir die Erde mit Bergen und Flüssen und so weiter. Oben sehen wir den Himmel mit dem Thron Gottes im oberen Bereich. Jetzt, in der Bibel sind diese zwei Räume nicht getrennt. Es gibt so eine Überlappung, also die überschneiden sich. Und zwar im Garten Eden, das ist so die Schnittmenge. Im Garten Eden lebten Menschen, es lebte aber auch Gott. Der ist da im Garten umhergewandelt und es waren auch Engel dort, zumindest einer. Das war der Garten Eden. Und jetzt der Garten Eden war der Punkt, wo Menschen sagten, ist schon gut mit dem Gott. Aber wir möchten selbst entscheiden. Wir möchten selbst die Sache in die Hand nehmen. Wir möchten selbst so weise sein wie Gott und diese Erkenntnis haben. Und haben sich entschieden, wir gehen einen eigenen Weg. Das Problem ist, der Mensch wurde nie dafür geschaffen, selbst das Leben in die Hand zu nehmen. Das geht nicht gut. Der Mensch wurde dafür erschaffen, mit Gott unterwegs zu sein. Das ist wie, wenn du einem 5-jährigen Kind, wenn du das ins Auto setzt, ans Steuer. Das Auto wurde nicht geschaffen, um von einem 5-jährigen Kind gesteuert zu werden. Das Auto ist schon gut, aber es wurde nicht dafür geschaffen, von einem 5-jährigen Kind gesteuert zu werden. Wenn du heute in die Welt umherschaust, wurde der Mensch geschaffen, das Leben selbst in die Hand zu nehmen? Schau in die Ukraine, schau nach Israel, schau Luftverschmutzung und, und. Der Mensch wurde nicht geschaffen, selbst das Leben in die Hand zu nehmen, nie. Und das ist hier passiert. Der Mensch hat das Leben selbst in die Hand genommen und es ging schief. Und Gott hat gesagt, ihr dürft schon weiter auf dieser Erde leben, aber ihr dürft nicht mehr in diesem Zwischenraum sein, dem Garten Eden. Das ist vorbei, diese ganz konkrete Begegnung. Mit Gott zusammen im Garten Eden, das ist vorbei. Und da kamen Kreaturen auf den Plan. Und Gott hat gesagt, Garten Eden ist vorbei, ich stelle Cherubime ans Tor vom Garten Eden, damit Menschen, die Böses im Sinn haben, nicht mehr in den Garten können, dass gar niemanden mehr in den Garten Eden kann, damit sie nicht noch vom Baum des Lebens, vom ewigen Leben auch noch essen. Cherubime bewachen den Garten Eden bis heute. Sie haben 4 Gesichter, Und ich habe mir gesehen, ein Gesicht Mensch, eines wie Stier, eines wie Löwe und eines wie ein Adler. Und ich habe mir das als Jugendlicher immer so vorgestellt, ja, vorne ein Menschengesicht, ein Adlergesicht, ein Löwengesicht, ein Stiergesicht, ein bisschen komisch. Kann auch ganz anders sein. Das war nur meine Vorstellung. Vielleicht sind sie eine Art Hautwechsler und sie wechseln ihre Gestalt. Es kann auch sein, dass die einen Cherubime wirklich ein Menschengesicht haben und die anderen ein Löwengesicht. Oder dass einfach alle ganz anders aussehen. Wissen wir nicht. Aber wir wissen, sie haben vier und teilweise auch sechs Flügel. Und diese Flügel sind voller Augen. Auch der Oberkörper voller Augen. Und wir wissen natürlich nicht, ihr müsst euch vorstellen, Johannes hat das aufgeschrieben und andere auch. Und wenn die eine Offenbarung hatten von Gott und sie waren plötzlich von der Erde weg in einem anderen Raum und sie haben vielleicht Dinge gesehen, die konnten sie gar nicht beschreiben, weil du den Himmel gar nicht beschreiben kannst. Und sie haben einfach die Worte gewählt, die ihnen am ehesten noch dem nahe kamen, was sie sahen. Und vielleicht haben sie einfach gesagt, in meinem Hirn sieht das aus wie Augen, ich schreibe das auf. Wir wissen es nicht. Vielleicht war es etwas anderes, vielleicht ist es symbolisch gemeint. Das wissen wir nicht. Wie vieles von diesem übernatürlichen Raum, du musst dir vorstellen, du kommst plötzlich in eine ganz andere Welt und du musst es mit unseren Worten beschreiben. Das wird schwierig und darum vieles wissen wir nicht. Aber sie sind auf jeden Fall furchterregend und sie sind mächtig. Keine Macht kommt an diesen Cherubimen vorbei, zurück in den Garten Eden. Gehen wir so ein bisschen in die Geschichte rein. Wache zwischen Himmel und Erde halten diese Cherubime. Und wenn du die siehst, wenn du denen begegnest, weißt du, jetzt komme ich in die Gegenwart des einen, der wahrhaftig anders ist und über all dem steht. Und in der Geschichte merken wir durch die ganze Bibel hindurch, Gott möchte uns wieder in seiner Gegenwart haben. Er möchte wieder Gemeinschaft ganz nahe haben, wie es damals war im Garten Eden. Das ist sein Herz. Diese Geschichte, dieses Anliegen von Gott verfolgt uns durch die ganze Bibel hindurch. Beginnt natürlich mit dem Volk Israel in der Wüste, wo Gott sagt, ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Ihr seid mein Volk. Ich gebe euch ein Miniatur-Eden in Form einer Stiftshütte. Ich wohne jetzt mitten unter euch, aber ihr könnt nicht ins Heiligtum kommen. Ihr könnt nicht mir ganz begegnen, aber die Stiftshütte ist der Ort, der zeigt, ich bin bei euch. Aber das Heiligtum, da kommt ihr nicht vorbei. Wie später auch im Tempel. War es einfach ein großes, großes Haus, aber drin war wieder ein Heiligtum. Und da drin war ein Vorhang. Vielleicht erkennt ihr da hinten, ein Vorhang, das war schon in der Stiftshütte so, ist im Tempel so, sind Cherubime aufgemalt oder aufgesteckt, die zeigen sollen, der Zugang zum Heiligtum ist versperrt. Da kommt ihr nicht rein. Und wenn du ins Heiligtum reingehst, steht dort eine Kiste. Das ist die Bundeslade. Sieht in etwa so aus. Und speziell ist oben auf der Bundeslade sind in Gold zwei Cherubime abgebildet, die sich so bedecken mit ihren Flügeln. Und die Bundeslade ist so wie eine Art Schemel vor Gottes Thron. Und drüber müsst ihr euch vorstellen, es steht wie Gottes Thron. Und die Cherubime und Gott von dort aus will uns begegnen. Zwischen den Cherubimen. Von dort aus spricht er mit seinem Volk. Und die Cherubime erinnern uns, der Zugang zum ewigen Leben, da kommst du nicht dazu ohne Gott. Anders geht's nicht. Das Portal ist verschlossen. Die Cherubime würden sagen, du kommst nicht vorbei. Wie in Lord of the Rings. Du kommst nicht vorbei. Weil die bewachen das. Die bewachen den Thron Gottes. Und die bewachen den heiligen Ort unerbitterlich. Aber du kommst nicht vorbei. Und die Entscheidung, diesen Raum, diesen heiligen Raum zu betreten, bedeutet, sich mit Gottes Willen und mit seinen Anweisungen zu vereinen. Und kein Mensch, der nach eigener Weisheit oder der seinen eigenen Weg lebt, der kann überleben, denn er kommt nicht an diesen Cherubinen vorbei. Das geht nicht. Das sind die Cherubime. Sie bewachen den Zugang zu Gottes Thron, zu seiner Gegenwart. Jetzt ganz kurz noch zu einer anderen Gestalt von diesen Übernatürlichen, das sind die Seraphim. Seraphim bedeutet vom Ausdruck her einfach Schlange. Also man könnte sagen, die Seraphim sind gefallene Engel, wenn da nicht eine Bibelstelle wäre bei Jesaja, wo ein Seraphim von Gott gesendet kommt mit einer Kohle und ihm auf die Lippen legt, damit er spricht zum Volk. Das würde dagegen sprechen. Ich habe letzte Woche wirklich da Bibellexikas und Kommentare und weiß ich was gewälzt. Es ist einfach am Ende nicht klar, sind die Seraphim jetzt gefallene Engel, weil nur schon das Wort Seraphim Schlange bedeutet, oder ist es doch etwas anderes? Wie gesagt, vieles von dieser übernatürlichen Welt können wir einfach nicht verstehen. Und scheinbar hat Gott einfach uns das gesagt, was für uns wichtig war, und vieles hat er auch weggelassen. Es muss uns genügen. Vieles bleibt unbekannt in einer spannenden Welt. Jetzt haben wir immer noch dieses Problem. Das Portal zum Thron Gottes ist verschlossen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das sind gewaltige Wesen, die das bewachen. Wie kommt man denen vorbei? Da müssen doch Zehntausende von Engeln müssen sich dagegen stemmen, damit wir wieder Zugang haben zu Gottes Thron. Und dann kommt Gott und Gott wählt immer wieder einen völlig anderen Weg, als wir uns vorstellen. Er sendet jemanden, der dieses Portal öffnet. Und zwar in Form eines Babys. Denn euch ist ein Kind geboren zu Weihnachten. Ein Kind, ein Baby, das in der Windeln in der Krippe liegt. Und ein menschliches Baby ist etwas das unbeholfenste Wesen überhaupt. Muss ich mal vorstellen, jedes Tier kann nach kurzer Zeit, nach Geburt, kann es entweder fliegen oder es kann schwimmen oder es kann laufen. Jedes Tier kann sich bald selbst ernähren. Ein menschliches Kind, ein Baby, braucht Jahre, bis es selbstständig ist. Es muss über Jahre gehegt und gepflegt werden, es muss ernährt werden, es muss erst mal laufen lernen und, und. Und genau dieses unbeholfenste Wesen überhaupt wählt Gott aus, um diese Pforte wieder zu öffnen, an diesen mächtigen Cherubimen vorbeizukommen und wieder den Thron Gottes für uns möglich zu machen. Das ist verrückt und es ist so typisch Gott. Er wählt das Schwache, um das Starke zu überwinden. Und darum, hey Leute, der Zugang, der wird wieder aufgehen. Und der Garten Eden wird für uns wieder möglich sein. Wir werden wieder im Garten Eden sein. Denn dafür wurden wir ursprünglich geschaffen. Im Garten Eden bei Gott in einer wunderbaren Welt. Er hat gesagt, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde am Ende. Zugang zu Gottes Thron wird aufgehen. Und wenn wir vor diesem Thron stehen werden, wird dort eine riesige Menge von Engeln sein. Zehntausende mal Zehntausend und Tausend mal Tausende. Und wir werden dort stehen vor dem Thron. Und stell dir mal vor, diese mächtige Masse von Engeln im Himmel. Und wir stehen da mittendrin und beten an mit dem Ausdruck heilig. Weil wir Gott in seiner Größe sehen. Und die einen Engel, der eine Teil ruft dem anderen zu, er ist heilig. Und der andere Teil antwortet mit, er ist heilig. Also soll mir einer sagen, Gott liebt nur den stillen Lobpreis. Wenn wir im Himmel mit 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal Tausenden von Engeln Lobpreis machen vor dem Thron mit Millionen von Menschen zusammen vor diesem Thron stehen. Das wird laut werden, gewaltig laut. Das wird gewaltige Stimme sein vor diesem Thron. Und wir werden ihm zurufen mit überzeugtem und tiefen und glaubensvollem Herz. wenn wir sehen diesen Allmächtigen auf diesem Thron und sagen, was ist er? Er ist heilig. Und was haben wir gehört? Er ist heilig. Und so geht das von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und den Engeln ist dieses Wort heilig nicht zu wenig und dieses Wort ist ihnen nicht zu langweilig. Weil wenn du Gott siehst, nur noch dastehst im Staunen und im völligen Erfülltsein von Kopf bis Fuß. Und diese Engel, sie beten an und sie zeigen auf seine Heiligkeit, denn sie lieben nichts mehr, als um Gott zu sein, um vor ihm zu stehen und anzubeten und seine Herrlichkeit zu erfassen und auszusprechen, wer dieser Gott ist. Also stell dir mal vor, du kommst das erste Mal vor diesen Thron Gottes, begegnest einem Wesen, das der Gott aller Götter ist, das wunderbar aussieht und eine Macht ist hier. Und du wirst Farben sehen, die hast du noch gar nie gesehen. Du wirst Klänge und Triolen und Noten hören, die hast du noch gar nie gehört. Und du wirst Dinge schmecken und wirst Dinge riechen, die hast du noch nie geschmeckt und noch nie gerochen. Und es wird wunderbarer sein als alles, was du bis jetzt erfasst hast. Und ich glaube, stell mir das so vor, wenn du vor so einer Macht stehst, es wird dich einfach zusammenlegen und auf die Knie werfen. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich meinen Morgenspaziergang, mein Morgengebet gemacht, da ums Gymnasium herum und ganz, ganz hinten, wo es schäbig ist, bei einem Veloständer, wurde ich so stark von dieser Macht Gottes ergriffen, ich musste auf die Knie, es ging nicht mehr anders. Ich musste auf die Knie, weil diese Macht so stark war. Das ist dieses Bild für mich von, es legt dich zusammen, wenn du vor dieser Macht stehst. Es ist wie so ein Kind in einer Krippe, in einem Stall. Gott ist mir begegnet mit seiner Macht beim Veloständer vom Gymnasium. Ich habe nachher meine Frau gesagt, weißt du, da beim Veloständer hat es mich zusammengelegt von Gottes Macht. So ist Gott, er wählt die besten Orte aus. Und ich glaube, wenn wir vor dieser Macht stehen, dann wird alles andere klein und sowas von nichtig. Und ich werde mir überlegen, jetzt habe ich mich erst noch über diese Person geärgert und ich sehe diesen gewaltigen Gott und diese Millionen von Engeln und ich werde mich fragen, warum war mir das jemals wichtig, dieser Streit oder dieser Ärger über die andere Person? Es hat sowas von keine Bedeutung. Ich werde vor diesem Gott stehen, vor dieser Macht und mir denken, warum konnte mir jemals wichtig sein, wie ich bei anderen Menschen ankomme? Ich stehe vor dieser Macht und denke, es ist alles andere sowas von egal. Und warum war mir jemals meine Karriere wichtig? Das war so ein zeitlich begrenztes Ding. Jetzt stehe ich vor dieser Macht. Das ist sowas von egal, wie meine Karriere aussah, wie viel Geld ich verdient habe. Es hat einfach keine Bedeutung mehr. Und zwar für eine Ewigkeit keine Bedeutung mehr. Darum sind uns diese Engel so ein einladendes Beispiel, dass wir das Gleiche auch tun. Den Vater im Himmel preisen und ehren und danach gemeinsam aufstehen und im Chor vor diesen Engeln, mit diesen Engeln zusammen singen und Gott anbeten. Und heute in diesem Raum sind eine Menge von Engeln bei uns und sie beten an mit uns zusammen. Und wir sind ein Teil dieser großartigen himmlischen Bevölkerung. Und er ist das Ziel von allem, was in der sichtbaren und unsichtbaren Welt überhaupt geschaffen ist. Wir machen uns miteinander eins und beten den einzigen an, der anbetungswürdig ist. Und es geht darum, groß zu machen und anzubeten, denn er steht über allem, allem anderen. Lass uns beten. Jesus, du bist das Lamm, das würdig ist, anzubeten, Lobpreis zu empfangen. Danke Gott für Weihnachten, an dem du dieses Kind, dieses Baby geschickt hast, um das Portal zu deinem Thron zu öffnen. Und wir freuen uns auf den Moment, wo es einfach aufgeht und wir vor deinem Thron stehen und noch sagen können, ah, das hatten wir nicht erwartet. Das ist so gewaltig und so herrlich und so schön sein wird. Mit neuen Farben, neuen Geschmäckern, neuen Klängen. Und es wird nie der Moment kommen, wo wir nicht mehr staunen können über dich. Es ist immer wieder neu. Danke für diese Versprechen und danke, dass wir dich jetzt schon anbeten können. Wir wollen nächsten halbe Stunde vor dir stehen und dich groß machen.